Angekündigt, wir machen weiter mit unserer Predigtreihe aus der Apostelgeschichte und ich möchte euch heute auf einen Feldzug mitnehmen. Ich habe lange überlegt, welches Wort ich da nehmen soll, und ihr wisst ja, dass Feldzüge eigentlich mit Krieg zu tun haben, meistens. Ja, ein Feldzug ist ein Kriegszug. Und wenn wir die erste Missionsreise des Paulus anschauen, die war kein Kriegszug, aber ein Feldzug. Paulus ist, und ein kurzer Rückblick, von Antiochia in Syrien weg, das ist an der, da hier, ja, da ist er weggegangen, weggeschickt worden vom Heiligen Geist. Sie sind nach Zypern gefahren mit dem Schiff und dann von dort weiter nach Antiochia in Pisidien. Und das wird euch auffallen, Antiochia in Pisidien, da. Es wird euch auffallen, dass es zwei Antiochien gibt. Man merkt ja doch, komisch, ne? Werden wir sehen, warum. Ikonion war die nächste Station und da haben wir letztes Mal schon vom Gerhard gehört, was dort passiert ist. Und jetzt kommen sie nach Lystra, Derbe, und dann gehen sie wieder zurück. Antiochia, Ikonion, Lystra, Derbe, und dann geht es der gleiche Weg wieder zurück, direkt nach Antiochia, in Pisidien. Nein, pardon, das ist falsch, in Syrien. Das ist der erste Fehler. Ja, ihr wisst, dass ich gerne Landkarten habe. Und bevor ich zum Text komme, möchte ich diese Gegend noch ein bisschen anschauen und ein bisschen auch zurückschauen in die Geschichte. Ihr sollt euch nicht jetzt in die Schule versetzt fühlen, aber mir hilft es, ein bisschen zu verstehen, was Gott wirklich getan hat. Das war nochmal diese erste Reise auf der eingezeichnet. 300 Jahre vorher ungefähr hat ein anderer Mann einen Feldzug gemacht. Er wurde Alexander der Große genannt und der ist von Griechenland ausgezogen bis nach Indien und wieder zurück in nur 11 Jahren. Ägypten, Palästina, das Zwischenstromland, alles erobert. In 11 Jahren. Da habe ich mir gedacht, das ist eine Leistung. Er war selber erst 20 Jahre, wie er aufgebrochen ist, also recht jung, und ist mit 32 Jahren in Babylon, in seiner neuen Hauptstadt gestorben. Babylon. Denkt ihr da an irgendwas? Alexander der Große hat in kürzester Zeit ein Weltreich aufgebaut. Was ist davon übrig geblieben? Wie lange hat das gehalten? 11, 12 Jahre, weil nach seinem Tod ist es zerfallen. Es haben 4 verschiedene Heeresführer um die Vorherrschaft gekämpft. Es hat dann wieder Schlachten untereinander gegeben. Es ist alles mit Schlachten einhergegangen. Wenn man die Karten genau anschaut, sind überall die Schlachten eingezeichnet. Es ist blutrünstig gewesen. Man hat sich gegenseitig bekriegt. Es ist um Macht und um Einfluss, um Herrschaft gegangen. Was ist davon übrig geblieben? Übrig geblieben sind 2 Städte, die Antiochia heißen, weil die Seleukiden, die dann eine der 4 Herrscher-Dynastien, die da übrig geblieben sind, waren die Seleukiden, und da hat es einen Antiochus gegeben und nach dem sind Städte benannt worden. Auch nach Alexander sind Städte benannt worden, eine davon kennen wir in Alexandria am Nildelta, aber 2 andere auch noch da oben im Hindukusch und in Pakistan, heutiges Pakistan. Also die Leute haben sich verewigt durch ihre Stadtgründungen. Was ist davon übrig geblieben? Ruinen. Nichts. Also Steine halt, ne? Geschichte ist interessant, aber sie lehrt uns auch einiges. Zur Zeit von Paulus hat es ein anderes Reich gegeben. Das ist das Römische Reich. Das hat damals ungefähr diese Ausdehnung gehabt, wie sie hier gelb zu sehen ist, rund um das Mittelmeer herum. Auch das war ein Weltreich. Und in dieses Weltreich hinein hat Gott den Paulus geschickt. Was ist vom Römischen Reich übrig geblieben? Ein Teil der Predigt von heute ist nämlich, wie Gott Gemeinde baut. Und ich will das als Gegensatz stellen. Das ist so anders. Gott ist so anders und es hat ganz ein anderes Ziel. Wir können die Geschichte wieder vergessen. Also ich möchte euch dazu sagen, das ist für mich so interessant, sowas zu beschäftigen, mich deshalb, damit ich was lerne. Ja, ich weiß das ja alles nicht, das muss ich alles nachlesen. Ja, aber das ist für mich, und das öffnet mir die Augen, dass Gott anders ist. Also wir kommen heute zu einer ganz anderen Geschichte, nämlich was Paulus in Apostelgeschichte 14, 8 bis 28 erlebt hat. Die Gegend heißt Lyakonien, das ist ein Teil dieses kleinen Asiengebietes und die zwei Städte sind Lystra und Derbe. Wir schauen uns zuerst den ersten Teil an, Vers 8 bis 18, und den habe ich überschrieben, eine spektakuläre Heilung. War spektakulär, mit fragwürdiger Wirkung. Das werden wir gleich sehen. Der zweite Teil ist dann Gemeindebau in Kleinasien. Hoffentlich kommen wir noch dazu überhaupt. Ja? Weil, okay, jetzt möchte ich die Irmgard bitten, wollte dazu sagen, ein Teil dieser Predigt ist in unserem Hauskreis entstanden. Wir haben darüber nachgedacht und das hilft mir so, dass man mit anderen darüber nachdenkt und darüber austauscht, was sagt uns die Bibel eigentlich? Und deshalb habe ich jetzt auch die Irmgard und die Renate gebeten, dann die Texte vorzulesen. Thomas ist halt nicht da, sonst hätte er auch noch einen Job gekriegt, dass man wirklich, ihr merkt, es kommt nicht alles aus dem Kopf oder irgendwie, sondern es ist aus dem Wort, das wir gemeinsam geschürft haben. Bitte, Irmgard, lies einmal vor, Apostelgeschichte 14, 8 bis 18, wir lesen das hier aus der neuen evangelistischen Übersetzung.
In Lystra lebte ein Mann, der keine Kraft in den Beinen hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie einen Schritt getan. Der hörte zu, wie Paulus redete. Als Paulus ihn fest anblickte und sah, dass er den Glauben hatte, er könne geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm: Steh auf, stell dich gerade auf die Beine. Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Viele Leute hatten gesehen, was Paulus da tat und riefen auf Lykaonisch: Die Götter sind als Menschen zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort geführt hatte. Der Priester des Zeus-Tempels vor der Stadt ließ Stiere und Kränze zum Stadttor schaffen und wollte den Aposteln zusammen mit der Bevölkerung Opfer bringen. Als Barnabas und Paulus davon hörten, rissen sie entsetzt ihre Obergewänder ein, rannten in die Menge und riefen: Ihr Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, genau wie ihr. Und wir verkündigen, dass ihr euch gerade in diesen Nichtigkeiten zu dem lebendigen Gott bekehren sollt, zu dem, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles darin geschaffen hat. In der Vergangenheit ließ er zwar alle nicht-jüdischen Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er hat sie nicht ohne Zeugnis von sich gelassen, indem er ihnen Gutes tat. So hat er euch vom Himmel her Regen geschenkt und gab euch immer wieder reiche Ernten. Er hat euch satt und froh gemacht. Selbst mit diesen Worten konnten sie die Volksmenge nur mühsam davon abhalten, ihnen Opfer zu bringen.
Dankeschön. Erinnert euch diese Geschichte an irgendwas in der Apostelgeschichte? So etwas Ähnliches haben wir schon mal gelesen, gehört. Nämlich in Jerusalem ist das Gleiche passiert. Ein Gelähmter, das ist in Apostelgeschichte 3, und wir schauen uns das jetzt im Vergleich an. Apostelgeschichte 3 sitzt ein von seit Geburt Gelähmter an der schönen Pforte, die zum Tempel hineingeht. Schöne Pforte hat sich so geheißen, weil sie wahrscheinlich sehr schön vergoldet war und so weiter. Er sitzt dort und bettelt. Auch hier ein von Geburt Gelähmter, seit Geburt an Gelähmter, begegnet den Aposteln. Die Apostel in Jerusalem waren Petrus und Johannes und hier sind es Paulus und Barnabas. Was ist noch gleich? Petrus und Johannes gehen in den Tempel und schauen genau hin. Sie sehen den Gelähmten und schauen ihn an. Es werden da eigenartige Worte verwendet, wird auch immer wieder verschieden übersetzt. Ja? Eine Bibelübersetzung sagt, eindringlich anschauen, ja? Hinschauen, nicht wegschauen. Das gleiche Wort wird auch hier verwendet. Sie schauen intensiv auf diesen Mann hin. Vielleicht kann man es auch so sehen, sie haben mit Gottes Augen hingeschaut. Und jetzt kommt ein gewisser Unterschied. Der Petrus sagt zum Gelähmten in Jerusalem, Silber und Gold haben wir nicht, also wir können dir keine Almosen geben, aber im Namen Jesu Christi steh auf und geh herum. Das war übrigens ein Lied, das wir in der Jugend gesungen haben und deshalb weiß ich es auswendig, den Text. Ja. Silber und Gold haben wir nicht, aber im Namen Jesu Christi steh auf und geh. Hier, und das ist ein gewisser Unterschied, sagt der Paulus, stell dich gerade auf deine Füße. Ich will das jetzt nicht überbetonen, will dem Paulus auch etwas Falsches andichten, ja, sozusagen einen Vorwurf machen. Vielleicht hat er das auch gesagt, dass es im Namen Jesu ist und es ist uns nicht überliefert, weil vieles von dem, was geredet worden ist in der Bibel, in den ganzen Begegnungen der Bibel, sind nicht aufgeschrieben. Aber mir ist nur auffallen, dass es hier nicht festgehalten wird. Und es kommt zu einer wunderbaren Ereignis, nämlich die Gelähmten, beide springen auf, sie sind wirklich hochkupft, ja, und gehen herum. Ja. Der Gelähmte in Jerusalem geht mit ihnen in den Tempel und er lobte Gott. Davon lesen wir in der Apostelgeschichte 14 in Lystra nichts. Und dann gibt es eine Reaktion der Zuseher. Und da müssen wir jetzt verstehen, warum die auch so ganz verschieden reagiert haben. In Jerusalem waren die Zuseher, die Augenzeugen, Juden. Und sie wussten eigentlich, wenn sie gut aufgepasst haben in der Sonntagsschule, dass in Jesaja 35 steht, dass der Messias den Lahmen die Füße wieder aufrichten wird. Dass Blinde sehend werden und so weiter. Da müsste was klingeln bei ihnen. Ja? Sie haben die Basis gehabt, zu verstehen, was jetzt hier passiert, ist ein messianisches Wunder. Dort in Kleinasien, das waren Heiden. Die hatten auch ihre Geschichte. Und da gibt es ein 100 Jahre vorher geschriebene Geschichten, die Metamorphosen von Ovid. Und da wird beschrieben, dass die Götter, nämlich Zeus und Hermes, allerdings im römischen Jupiter und Merkur, also mit den römischen Namen, dorthin gekommen sind, in die Nachbarstadt in Pisidien, und niemand hat sie aufgenommen. Nur ein armes Ehepaar, Philemon und Baucis, und es gibt sogar Theaterstücke drüber und so weiter, und in Opern, glaube ich, auch, die haben sich um sie gekümmert und haben sie aufgenommen. Und deshalb haben die Menschen, diese Geschichten, diese Erzählungen auch gewusst, jetzt haben sie wirklich ganz anders reagiert, weil sie gedacht haben, jetzt kommen die Götter wieder und wir müssen uns jetzt dementsprechend verhalten. Also, wir bringen ihnen Opfer. Sie haben also einen anderen Hintergrund gehabt, die Heiden und die Juden. Und es gibt dann eine Predigt, die zweite Predigt des Petrus, die sich auch von der Predigt, die jetzt Paulus und Barnabas, ich weiß nicht, wer dann gesprochen hat, aber wahrscheinlich der Paulus, weil er der Wortführer war, die zwei gehalten haben. Interessant, wenn man es ein bisschen vergleicht, kann man sich die Frage stellen, hat der Paulus, haben Barnabas und Paulus vielleicht wirklich einen Fehler gemacht? Ich will es nicht überbetonen. Aber es hat dieses Wunder zu keiner Bekehrung und zu keiner Offenbarung von Jesus geführt. Sie hatten alle Mühe, die Leute davon abzubringen, dass sie ihnen geopfert hätten. Wir verstehen den Hintergrund, ja, weil sie eben, weil sie gedacht haben, jetzt kommt wieder so eine Geschichte wie bei Philemon und Baucis, dass eben die Götter auf die Erde kommen und niemand ist bereit, sie aufzunehmen. Übrigens ist es ja ein prophetisches Wort, auch wenn sie Heiden waren. Ne? Die Götter sind Menschen geworden. Wer ist Mensch geworden? Der eine Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Vielleicht hat das der Paulus auch dann aufgegriffen in seiner Botschaft. Aber wir schauen uns mal an, wie nun diese Botschaft aussieht, die er zu Menschen sagt, die nichts oder wenig von Gott wissen. Und die ist ganz anders als die Botschaft, die Petrus sagt. Und er sagt einmal als erstes, und es ist mutig, er sagt, eure Götter, eure Götzen sind nichtig. Die sind Nichtigkeiten, steht in der Übersetzung, die man gerade gelesen hat. Nichtigkeit, das ist nichts wert. Das ist nichts. Vergesst es. Denen braucht es nicht opfern. Ja? Bekehrt euch zu dem lebendigen Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Und alles, was darin ist. Das heißt auch, dass du, dass ich, dass wir alle Geschöpfe von Gott sind. Und das sagt der Paulus diesen Heiden, die wahrscheinlich vom jüdischen Glauben noch gar nichts vom Gott des Alten Testamentes, der ja der gleiche Gott ist im Neuen Testament, ja, nichts wussten. Eure Götter sind nichts. Aber bekehrt euch zu dem lebendigen Gott. Es gibt einen Gott, der ist lebendig, ewig und er hat alles gemacht. Dich auch. Der Gedanke, dass du, dass ich, dass wir alle von Gott geschaffen sind, nach seinem Bild, so wie er das will, das muss uns eigentlich wirklich manchmal ergreifen, weil wir sind so, wie er es haben wollte, mit unseren schiefen Nasen und sonstigen Makeln, die wir glauben zu haben. Gut. Der Schöpfer ist auch für jeden, der ein bisschen mit offenen Augen durch die Natur geht und durchs Leben geht, erkennbar. Im Römerbrief schreibt Paulus das ausführlich, der gleiche Paulus, der hier predigt, dass die Menschen, auch wenn sie nichts gepredigt bekommen, doch erkennen können, dass es einen Schöpfer gibt. Und wisst ihr, selbst viele der großen Wissenschaftler, Physiker, Biologen und so weiter, kommen immer wieder zu dem Schluss, es muss einen Schöpfer geben. Aber der Schluss muss weitergehen. Dieser Schöpfer muss auch etwas mit mir zu tun haben. Der Schöpfer ist also für alle erkenntlich, Römer 1, 19, 20. Und alle, du und ich und wir alle, profitieren von der Gnade dieses Schöpfers. Die Menschen sagen immer, warum lässt Gott so viel Böses zu? Warum passiert so viel Schlimmes? Wer sagt, warum passiert so viel Gutes? Wofür sind wir dankbar? Ich meine, wir überhaupt hier. Ja? Und die Menschen draußen in unserer Umgebung. Es wird immer nur darüber geredet, was alles schlecht ist in der Welt. Und wird nie dazu gesagt, dass die Menschen sind, die das Schlechte bringen. Und Gott lässt es zu, weil er uns einen freien Willen lässt. Aber wir profitieren alle davon, dass sich die Erde dreht. Dadurch hat es Jahreszeiten. Dass es Regen gibt, Dann schimpfen wir wieder, wenn es so kalt ist wie jetzt, dann schimpfen wir über das Wetter. Ja? Wenn es trocken ist, schimpfen wir über das Wetter. Gottes Gnade ist immer noch da. Es stimmt, es gibt viel Probleme. Aber die meisten Probleme sind Menschen gemacht. Und davon, wir sollten auch einmal dankbar sein für das, was Gott tut. In Matthäus 5, Vers 45 sagt Jesus, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist Gnade. Aber es wird nicht immer so sein. Es gibt auch ein Ende der Gnade, der Gnadenzeit. Und dann wird gefragt, wo, auf welcher Seite bist du? Ich weiß nicht, wie diese Predigt ausgesehen hat. Sie ist so wenig überliefert von dem, was wir hier haben in dem Text. Aber die Reaktion war eigentlich etwas seltsam. Da kommen wir gleich dazu. Zuerst die Frage, was können wir aus dem ersten Teil lernen? Bitte, lernen wir, auf die Nöte des Nächsten hinzuschauen, mit Gottes Augen hinzuschauen. Also, ich schaue lieber weg, ehrlich gesagt. Weil wenn ich es nicht sehe, was die Not des anderen ist, dann habe ich auch keine Verantwortung. Aber das ist, da bedrückst du dich. Wenn du hinschauen kannst, dann musst du hinschauen und dann musst du auch mit Gottes Augen sehen, wie du helfen kannst. Die Nöte, auf die Nöte des Nächsten hinschauen. Wir sehen, Gott kann, Gott, wir haben es auch gesungen, Gott tut Wunder und Gott ist größer als alles. Aber Wunder sind keine Garantie für eine erfolgreiche Verkündigung. Das sehen wir auch, Jesus hat viele Menschen geheilt, manche Menschen geheilt, die weggegangen sind, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten nachher. Also ist keine Garantie. Wunder bezeugen die Größe Gottes, aber es ist keine Garantie, dass das wirklich zu einer erfolgreichen Verkündigung wird. Und die Verkündigung, und das sollten wir uns eigentlich vielleicht Gedanken drüber machen, darüber reden immer wieder, muss an die Zuhörer angepasst sein. Paulus hat hier ganz anders gepredigt als der Petrus in Jerusalem. Weil das eine waren Leute, die ein Basiswissen hatten, ein großes Basiswissen hatten, und das andere waren Heiden, die ganz was anders gedacht haben. Und wenn man das sich auch anschauen möchte, wie Paulus zum Beispiel in Athen gesprochen hat, mit Philosophen hat er ganz anders gesprochen. Und das Letzte, eigentlich das Wichtigste, das waren Gelähmte, von Geburt an Gelähmte, die zweimal geheilt worden sind. Warum steht denn das in der Bibel drinnen? Zur Beglaubigung, dass Gott, dass Jesus auferstanden ist, dass der Heilige Geist wirkt und so weiter. Ja, es steht aber auch drinnen, weil es heute noch Gültigkeit hat, dass hoffnungslose Fälle gehen lernen können. Und damit meine ich das auch im übertragenen Sinn. Weiß nicht, manchmal glaube ich, wir betrachten uns als hoffnungslosen Fall. Immer wieder der gleiche Fehler. Immer wieder die gleiche Sünde, immer wieder das gleiche Loch, in das ich hineinfalle. Oder der andere, der könnte das jetzt endlich einmal begreifen, ja? Dass der immer noch nicht begreift, was er in seinem Leben falsch macht. Hoffnungslos. Hinschauen, mit Gottes Augen hinschauen, es gibt in Gottes Augen. Ich sage es jetzt selber nicht ganz leicht, weil ich auch nicht immer dran glaube, aber es gibt in Gottes Augen keine hoffnungslosen Fälle. Wir müssen vertrauen, dass Gott eingreifen kann, auch in unsere hoffnungslose Situation. Das war der erste Teil. Könnt ihr mir noch folgen für den zweiten? Ja, 14, 19 bis 28. Renate liest das jetzt vor, bitte.
Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion. Sie schafften es, die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Dann steinigten sie Paulus, und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch während ihn die Jünger umringten, stand er wieder auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Auch in Derbe verkündigten sie das Evangelium, und viele Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Dann kehrten sie nach Lystra, Ikonion und schließlich nach Antiochia zurück. Überall ermutigten sie die Jünger und ermahnten sie, im Glauben standhaft zu bleiben. Wir müssen durch manche Bedrängnis hindurch, sagten sie, bevor wir in Gottes Reich einkehren. In jeder Gemeinde wählten sie Älteste aus und befahlen sie mit Fasten und Gebet dem Herrn an, an den sie nun glaubten. Sie zogen dann weiter durch Pisidien und Pamphylien. Und nachdem sie im Berge Gottes Botschaft gepredigt hatten, gingen sie hinunter nach Attalia. Dort nahmen sie ein Schiff zurück nach Antiochia, wo man sie der Gnade Gottes für die Mission anvertraut hatte, die nun von ihnen erfüllt worden war. In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott durch sie getan hatte. Gott hatte nicht Juden wirklich die Tür zum Glauben geöffnet, schlossen sie. Paulus und Barnabas blieben nun für längere Zeit bei den Jüngern dort.
Danke. Die Reaktion der Menschen oder was sich dort ereignet, ist sehr, sehr erschütternd, möchte ich fast sagen. Letztes Mal hat der Gerhard schon davon gesprochen, dass Paulus und Barnabas eine Strategie hatten. Sie gingen immer zuerst in die Synagoge und dann auch zu den Heiden. Ja? Sie blieben bei dieser Strategie, obwohl sie Probleme dadurch bekommen haben immer wieder. Und es steht auch, und das haben wir auch vorher gelesen, im Vers 7, sie predigten, verkündeten das Evangelium. Also verkündigen ist ihr Hauptthema. Und das führt zu Eifersucht, zu Angst vor Machtverlust der Juden. Und die machen sich auf und gehen ihnen sogar noch nach. Und in der Stadt, wo sie so angehimmelt worden sind, ja, in dieser Stadt werden sie durch die Anstachelung dieser eifersüchtigen Menschen, die um ihren Einfluss und ihre Macht, ihre Autorität der Glaubenslehre, möchte ich jetzt auch mal sagen, Angst haben. Von diesen Leuten angestachelt werden, ist die Masse bereit, sie zu töten. Die Begeisterung der Massen, die war ja nicht unbedingt eine richtige Begeisterung, sie war falsche Begeisterung, weil sie ja die Götter anbeten wollten, ist ganz, ganz rasch in das Gegenteil umgeschlagen. Das erinnert mich auch an Palmsonntag und Karfreitag. Die gleichen Menschen, oder die Menschenmenge, ob es wirklich genau die gleichen waren, wissen wir nicht, aber die Menschenmenge von Jerusalem schreit Hosanna, gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn. Sie begrüßen den König, der in Jerusalem einzieht. Und vier Tage später, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Was ist da los? Was ist da los? Warum geht es so schnell? Was mir auffällt, ist, dass in diesem Text immer wieder der Begriff Jünger vorkommt. Jünger gibt es viele im Neuen Testament, auch im Alten natürlich. Aber das sind Menschen, die in der Lehre sind bei jemandem. Und die Jünger Jesu, das wissen wir, das waren der engere Jüngerkreis, der ganz enge waren die 12 Apostel, späteren Apostel, 11 eigentlich, dann die 70, die rundherum waren, und immer, es waren viele, die um Jesus herum waren, und die werden als Jünger bezeichnet. Und sie waren auch dann, wie Jesus nicht mehr auf der Erde war, Jünger. Leute, die von einem Meister lernen. Das heißt also, sie sind weiterhin in Beziehung zu einem Meister, auch wenn er jetzt nicht mehr physisch da war. Jesus lebt mit und für und in seinen Jüngern. Und diese Bezeichnung Jünger hat mich ein bisschen herausgefordert, bei der nachzudenken, was eigentlich die Strategie von Paulus und Barnabas damals war. Sie haben das Evangelium verkündet, das haben wir gesagt, sie predigten das Evangelium. Sie haben auch Widerstand, unglaublichen Widerstand erduldet und mit Gottes Hilfe sogar überlebt, wenn man sieht, das werden wir ja dann noch sehen. Aber sie haben auch Jünger gemacht. Innerhalb von kürzester Zeit waren dort Jünger, weil der Paulus und der Barnabas sind weiter. Und trotzdem hat es dort Gemeinden gegeben. Sie haben eine Nacharbeit gemacht. Sie haben sich gekümmert um die Gemeinden. Und wenn man das jetzt dann anschaut, dann könnt ihr euch, ihr müsst das wirklich auf der Landkarte anschauen, sie sind die gleichen Gemeinden wieder zurückgegangen. Überhaupt. Der Paulus wurde gesteinigt. Ich weiß nicht, warum gerade der Paulus und nicht der Barnabas, aber es ist halt so gewesen, vielleicht weil er der Wortführer war. Und er war scheinbar tot. Steht nicht, dass er tot war, aber sie hielten ihn für tot und schleiften ihn zur Stadt hinaus. Wisst ihr, so eine Steinigung ist was Grausliches. Und irgendein Stein trifft den Kopf und er ist bewusstlos und vielleicht ein zweiter noch dazu und Beulen und Blut und alles. Und dann zieht man hinaus und soll er verrecken draußen. Was machen die Jünger? Die Jünger scharten sich um den Paulus. Ich meine, die waren verzweifelt. Die waren natürlich entsetzt. In den anderen Städten haben sie es noch geschafft, den Paulus und den Barnabas hinauszubringen, bevor es zu weit gekommen ist. Jetzt kommen diese Feinde von Ikonion herunter, ja, und stiften die Leute hier an, wo anscheinend mehr Heiden und Götzenanbeter sind, stiften die an und es wird wirklich ihr Paulus, der ihnen gerade das Evangelium gebracht hat, und sie können nun nicht sehr gläubig, sehr erfahrene Christen gewesen sein. Ja? Dieser Paulus wird vor ihren Augen beseitigt, getötet. Sie stellen sich rundherum und Paulus steht auf. Für mich ist es ein Bild, was Jüngerschaft auch ist. Wir stehen zueinander. Wir scharen uns um den, der in Not ist. Wir stellen uns rundherum, wir beten. Steht nicht da, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie gebetet haben. Und Paulus ist wieder aufgestanden. Und was macht der Paulus? Unglaublich, er geht wieder in die Stadt hinein, wo sie ihn gerade töten wollten. Unglaublich. Am nächsten Tag ist er weitergezogen und dann sind sie in Derbe und dann kommt er wieder zurück. Nach Lystra und nach Ikonion und nach Antiochia in die gleichen Städte, weil er Nacharbeit machen will. Die Strategie ist predigen, Jünger machen, Nacharbeit. Das sollten, wenn wir uns über Gemeindearbeit nachdenken, müssen wir auch das immer vor Augen haben. Es gehört alles dazu. Und das Ganze ist Gemeindebau, wenn ich so sagen will. Darum habe ich gesagt, mit Gemeindebau in Kleinasien. Sie gehen nämlich dann auch noch und setzen Älteste ein in diesen Städten, wo sie ja nur kurz waren. Vielleicht ein paar Wochen, vielleicht nur eine Woche, vielleicht nur ein paar Tage. So genau ist es nicht beschrieben. Aber sie haben dort nicht viel Zeit gehabt. Sie haben keine fünfjährige Theologieausbildung vermitteln können. Später einmal hat Paulus 3 Jahre lang in Ephesus Bibellehre gemacht. Ja? Und vielleicht sind dann die Leute alle von dort hingekommen und haben viel von ihm gelernt. Aber jetzt sind sie nur auf der Durchreise und setzen jung bekehrte Menschen ein. Und was sagen sie zu denen? Haltet euch an Paulus, haltet euch an Jerusalem oder Rom oder Calvin oder irgendein. Ja? Nein, ihr sollt euch an den Herrn halten. Sie befahlen sie dem Herrn an. Ja? Das ist auch ein Vertrauensakt, dass man Menschen, die ein Leben mit Jesus angefangen haben, dem Herrn anbefiehlt. Man kann nicht alles kontrollieren. Es geht nicht. Man muss auch vertrauen, dass der Heilige Geist das macht. Das habe ich mir auch denken müssen bei dem. Was kann man lernen? Der Widerstand ist leider normal. Ist leider so. Und wenn wir wollen uns den Widerstand nicht wünschen, das möchte ich auch sagen. Das wäre pervers, ja. Aber wenn wir ein sehr, sehr easy, leicht, also ein sehr leichtes Christenleben führen und nie irgendwo an einen Widerstand stoßen, dann frage ich mich, vielleicht sind wir nicht wirklich eifrig mit dem Herrn. Frage ich mich auch, ja. Wenn ich immer nur alles ganz gemütlich haben möchte. Widerstand ist normal. Bleibe deinem Auftrag treu. Das ist eigentlich zuerst gemeint. Ja. Ein Jünger soll, so wie der Paulus und der Barnabas, dem Auftrag treu bleiben. Sie haben diesen Auftrag bekommen, sie gehen dorthin, sie reden zu den Juden, sie gehen zu den Heiden und sie haben es auch bei den Schwierigkeiten und der Strategie an dem Auftrag festgehalten. Widerstand ist normal und die Langstrecke, das ist das, was unterwegs passiert, wenn wir unterwegs sind. Da kommt es darauf an, dass wir Ermutigung, Ermahnung haben, dass wir eine realistische Einschätzung und Trost erleben. Paulus sagt ihnen, es ist ganz normal, dass es Probleme gibt. Es ist ganz, ich sage es jetzt auch mal, ich mein, es ist ganz normal, dass du Schwierigkeiten hast. Es ist auch normal, dass wir krank werden. Es ist auch normal, dass wir sterben. Aber wir haben eine ganz, ganz tiefe Zusage, dass Jesus bei uns ist. Und das hat Paulus ihnen vermittelt. Es wird schwierig sein. Ja, es wird Probleme geben. Es wird auch Verfolgung geben. Und es wird auch Tod und ja, schlimme Sachen geben. Aber Gott ist bei euch. Ermutigung, Ermahnung, realistische Einschätzung und Trost. Das brauchen wir, das müssen wir einander geben und das müssen wir auch annehmen auf der Langstrecke. Das Leben als Christ ist nicht ein 100-Meter-Lauf. Zum Glück bin ich viel zu langsam. Bis ich mich in Bewegung setze, müsste ich schon wieder bremsen. Das geht nicht bei meiner Masse. Aber du kannst das Leben als Christ mit einer Langstrecke vergleichen. Marathon oder was weiß ich. Und es gibt Phasen auf der Langstrecke, wo du wirklich an die Grenzen kommst. Und dann ist es ganz, ganz hilfreich, wenn einer sagt, mit Gottes Hilfe schaffst du es. Geh weiter, lauf weiter, geh weiter. Du kannst ja auch mal ein paar Schritte gehen. Das macht ja nichts. Aber geh weiter. Zum Gemeindebau. Es ist Struktur und Leitung nötig, aber kein Selbstzweck. Und es ist die Leitungsfrage sehr, sehr viel mit Vertrauen im Zusammenhang zu sehen. Die Gemeinde gehört nämlich Gott und das fordert das Vertrauen. Die Gemeinde ist nicht Eigentum von irgendjemandem, sondern sie gehört Gott. Und niemand darf das in einer vielleicht gut gemeinten Weise als sein Werk betrachten. Und die Gemeinde hat genauso die Langstrecke wie der einzelne Jünger. Wir brauchen Ermutigung, Ermahnung, realistische Einschätzung und Trost. Die müssen wir einander geben und auch annehmen. Zuletzt möchte ich mit zwei Zitaten von Jesus, so würde ich sagen, enden, wo Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das ist der Unterschied zu dem Reich von Alexander dem Großen und dem römischen Weltreich und allen anderen Weltreichen. ob sie nun im Osten, im Westen oder sonst wo sind, die Menschen wollen ihre Macht, ihre Herrschaft vergrößern. Aber Jesus baut ein anderes Reich. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er sagt, dass dieses Reich, das er auch als Gemeinde bezeichnet, er bauen wird und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Mögen das der Herr uns auch immer wieder vor Augen halten. Wir haben einen großen, großen Herrn, der ein Reich baut, das ganz anders ist, als die Welt es baut. Amen. Thank you.